Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des anarchistischen Radios. Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung mit dem Thema feministischen Utopien. Durch die Sendung begleiten euch Angelique
und Claudia.
Da klassische Utopisten in ihren Utopien den Frauen nach wie vor ihre alten Rolle zugewiesen haben, begannen Frauen vor allem im Zuge der neuen Frauenbewegung ab 1969 ihre eigenen feministischen Utopien zu träumen und im Rahmen von Literatur niederzuschreiben. Wir wollen uns heute näher mit diesem Thema auseinandersetzen und euch zum Träumen von einer besseren Welt einladen.
Utopie, griechisch wörtlich nicht Ort, Nirgendland, nicht Heim, ist ein nicht tatsächlich existierender Ort, in dem ein zukünftiges Idealgesellschaftsbild projiziert wird, was gezeichnet ist von Träumen, Wünschen, Hoffnungen, Ideen und Zielen. Utopie muss immer auch als Kritik der herrschenden Gesellschaftsordnung angesehen werden. Der utopische Roman bietet dem Ideenkonstrukt einen Rahmen und damit auch eine Identifikationsmöglichkeit für die Leserinnen. Die feministischen Utopieentwürfe handeln zu einem großen Teil von Darstellung und Gestaltung von Frauenräumen und Frauenenklaven in einer patriarchalen Umwelt, die durch äußere Einflüsse oder durch innere Widersprüche bedroht werden. Die Utopias sind männerlose, matriarchale Gesellschaften, die nach anarchistischen Grundprinzipien aufgebaut sind. so verschieden die dargestellten utopischen Gesellschaften oder Gemeinwesen auf den ersten Blick erscheinen mögen, so einhellig teilen sie in ihrem Selbstverständnis die Kollektivität ihrer politischen Entscheidungsprozesse. Die Bürgerinnen der feministischen Utopien begreifen sich nicht als anonym politisch verwaltet oder gar beherrscht. Selbst in Konfliktsituationen verweigern sie der Gemeinschaft nicht ihre grundsätzliche Loyalität. Nicht ein parlamentarisches Modell der Demokratie steht im Zentrum ihrer Utopien, sondern ein angemessenes basisdemokratisches Organ fungiert als Entscheidungsgremium. Die patriarchalen Dualismen Privatheit, Öffentlichkeit, Alltag, Politik, individuelle Interessen, gemeinschaftliche Entscheidungen, Konsens, Konflikt werden in der Organisation der Entscheidungsstruktur aufgenommen. Die Trennung zwischen Politik und Leben und Politik und Alltag wird aufgehoben. Ganz wunderbar klingt auch der so oft verwendete Begriff matriarchaler Anarchismus, der aus literarischen feministischen Zukunftsutopien, die von Vielheit, Wandel, Antidualismus und Ganzheitlichkeit, also historisch gesehen matriarchale Strukturen, entstanden sind.
Im Folgenden wollen wir uns einige der Themenbereiche feministischer Utopiemodelle, welche in Romanen ihren Ausdruck finden, genauer anschauen. Wie zum Beispiel sehen die politischen Organisationsformen aus? Wie schon erwähnt, liegt das Motiv basisdemokratischen Selbstverständnisses fast allen feministischen Utopien zugrunde und bestimmt die Handlung der verfassten Werke. Die Ratsversammlung nimmt in mehr als der Hälfte der Texte eine zentrale Rolle ein. Jede ausführlich nachgezeichnete Ratsversammlung der feministischen Utopie verläuft in folgenden Bahnen. Feste Regeln sind unbekannt und unbeliebt, denn sie verhinderten den gemeinsamen Denkprozess mehr als sie ihn förderten. Subjektivität, Emotionalität und freie Assoziationen werden nicht als störend empfunden, sondern vielmehr als klare Bereicherung für die Entscheidungsfindung. Statt der Reduzierung auf ein paar wesentliche Kriterien eines Einzelproblems wird eine umfassende Problemdarstellung angestrebt. Die Form der Versammlung, obgleich offiziell, verzichtet auf jeglichen offiziellen Anstrich. Persönliche Freundschaften, die außerhalb der explizit politischen Sphäre bestehen, werden in der Versammlung nicht geleugnet. Die Überschaubarkeit Utopias und die Dezentralität ihrer politischen Organe begünstigen und fördern dies. Die Trennung zwischen privaten und politischem Bereich existiert nicht. We'll be right back.
Idioten mit den schlechten Einschaltquoten, die in jeder Woche sterben.
Wir sind ihre Erben.
Wir haben's nicht verdient.
Doch, wir haben genug verdient.
Und wir argumentieren und wir analysieren.
Utopische Gemeinschaft oder Schwesternschaft wäre undenkbar ohne ihr fantasiertes Umfeld. Patriarchale Nachbarstaaten, die ihr feindlich gesonnen sind. Aus diesem literarischen, utopischen Modell konstituiert sich erst vielfach die autonome, befreite, feministische Gemeinschaft. Ihre historische Entwicklung wird mindestens in einer Szene oder in einem längeren Bericht vorgestellt. Die Geschichte der jeweiligen utopischen Gemeinwesen ergibt sich aus ihren spezifischen Repressionserfahrungen und ihren Versuchs, aus dem Hintergrund erlebter Unterdrückung eine neue Gesellschaft nach humanen Prinzipien zu gestalten. In Kontrast und Abgrenzung zur Gewalttätigkeit, Einschränkungen der persönlichen Freiheit, ökologischen Krisen, Ausbeutung und Frauenhass formt sich die neue gesellschaftliche Struktur der Kommune. In Erinnerung der vergangenen Gräuel entwickelt sich die Utopie zunächst autonom, wobei die historische Überwindung der Unterdrückung ein stark einigendes Moment des Gemeinwesens ausmacht. Hier wollen wir euch ein kleines Beispiel aus dem Roman von Sally Gerhardt, Das Wanderland, Geschichte von den Hügelfrauen vorstellen, der 1979 geschrieben wurde.
Die Lebensverhältnisse in den Städten verschlechtern sich dramatisch. Neue Gesetze sanktionieren insbesondere die unangepassten Frauen. Heirat wird obligatorisch. Besserungsanstalten erzwingen weibliche Anpassung. Neue Hexenprozesse gegen jede Form der Rebellion werden geführt. Das Patriarchat reagiert so auf die zunehmende Anzahl widerständiger Frauen. Aufgrund der eskalierenden frauenfeindlichen Repression entschließen sich immer mehr Frauen, aufs Land zu ziehen und dort versteckt eigene Gemeinschaften zu gründen. Während die Repression in den Städten stetig an Schärfe zunimmt, wachsen die Kommunen trotz lebensgefährlicher Flucht über viele Jahre zu lebensfähigen ländlichen Frauengemeinschaften. Aus diesen werden in rotierenden Dienst Wachposten in die Städte eingeschleust, die die Schwesternschaften auf dem Land über den Stand der gesellschaftlichen Entwicklungen informieren. Der Schluss der Gewalt in der Stadt durch Rebellion der Erde und die Politik der Frauen schafft ein zerbrechliches Gleichgewicht zwischen den feindlichen Parteien.
Die Drohung der Vernichtung ist ein wesentliches Motiv der feministischen Utopie. Es gibt zahlreiche Entwürfe des Frauenbildes von der amazonischen Heldin als Retterin ihrer Gesellschaft. Ein verallgemeinertes Bild einer kampfgewohnten, mutigen Frau. Sie steht im auffälligen Kontrast zum proklamierten Friedenswillen der Utopien, zu ihrem Anspruch, nie wieder in solche Art Kämpfe verwickelt zu werden, die den kriegerischen Alltag des Patriarchats bestimmen. In keiner der Utopien werden beispielsweise Konzepte sozialer Verteidigung auch nur erwähnt. Gewalt des Feindes versteht sich als Vernichtungswille. Die Antwort kann demgemäß nur die kriegerische Auseinandersetzung sein, so die Utopie. Keiner der utopischen Romane endet mit dem unzweifelhaften Vertrauen auf eine Zukunft ohne Kriege. So selbstbewusst sich die Amazone ihrem Gegner entgegenstellen mag, hinter ihrem Rücken hat ihre geistige Mutter, die Autorin, sie im Grunde bereits verraten. Sie hat ihre Utopie einer männlichen Bedrohung ausgesetzt, die sie langfristig für größer als die Macht ihrer Protagonistinnen hält.
Wie schaut die Organisation der Ökonomie und der Arbeit in Utopia aus? Die politisch und oft auch geografisch isolierte Gesellschaft ist auf die vollständige Selbstversorgung mit allen Mitteln des Lebens angewiesen. Abseits von der patriarchalen Bedrohung organisiert Utopia ihr alltägliches Überleben durch die selbstbestimmte Produktion ihrer lebensnotwendigen Güter. Durch gewaltförmige patriarchale Naturausbeutung ergibt sich für die neuen Gesellschaften ein Mangelzustand, den die Frauen durch Reparaturarbeit am zerstörten Ökosystem versuchen zu beheben. Mangel symbolisiert eine bildhafte Kritik an den derzeit herrschenden Formen des Umgangs mit Natur, eine Warnung aus der Zukunft, die die Folgen aktueller Politik und Ökonomien zu tragen haben wird. So strukturiert der Mangel als Symbol freiwilliger ökologischer Selbstbeschränkung die utopische Produktionsweise. Utopias traditioneller Inselcharakter verbindet sich in seiner feministischen Version mit dem Motiv einer durch bewussten politischen Isolation unvermeidlicher Autarkie. Existenziell Notwendiges produziert die utopische Gemeinschaft aber auch deshalb selbst, weil ihre diesbezügliche Prioritätssetzung sich von heutiger ökonomischer Planung und Organisation grundlegend unterscheidet. Die Dominanz der Nahrungsmittelproduktion verweist auf Utopias Verständnis eines direkten partnerschaftlichen Austausches zwischen der Gesellschaft und der sie umgebenden Natur. Landwirtschaftliche Arbeit wird gleichrangig gesehen mit zum Beispiel wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit. Was die utopische Kommune zu ihrer Ernährung von der Natur braucht und nimmt, wird dieser im Idealfall von der menschlichen Gemeinschaft zurückgegeben. Mangel oder widrige Umweltbedingungen führen demzufolge in der feministischen Utopie nicht zu groß angelegter Ausbeutung der begrenzten Ressourcen oder rasanter technologischer Entwicklung, sondern werden langfristig in die Planung einbezogen. Folgende konkrete Vorschläge unterbreitet die Utopie: intensivere Bewirtschaftung der Felder statt zusätzlicher Rodung, mehrere sich gegenseitig stabilisierende Anpflanzung auf einem Feld, keine Monokulturen, keinerlei Kunstdünger, stattdessen extensive Kompostierung aller Abfälle, Getreide nicht für die Viehfütterung, Nahrung überwiegend pflanzlich, ausgedehnter Obst-Gemüseanbau, völlige Verwertung aller tierischen Rohstoffe bei Schlachtung, keinerlei Abfall, Kräuterwissen und Verwertung, Vorrang des Getreideanbaus vor Kaffee, Tee und Tabak und Genussmittel, jahreszeitlich bestimmte Verwendung der Produkte und eine ausgedehnte Speicherkapazität. Jagd, Sammeln und Fischen gibt es allenfalls bei Überschüssen und Waldpflanzung bei Erosionen. Extensive Maschinennutzung in der Landwirtschaft und industrielle Verarbeitung ihrer Rohstoffe werden zu Randerscheinungen in der Utopie. Mit den Nahrungsmittelvorräten wird sparsam umgegangen. Trotz der beschränkten Ressourcen tritt keine Mangelernährung bei den Utopierinnen auf, da sie mit Vorratswirtschaft sich dem Rhythmus der Jahreszeiten freiwillig unterwerfen und somit im Einklang mit der Natur leben. Wohn- und Kleidung werden unter das Egalitätsprinzip gestellt, jedoch mit Möglichkeiten der Individualität. Eigentum an Produktionsmittel existiert nicht. Es kommt allenfalls in Bezug auf persönlichen Bedarf vor. Persönlicher Ausdruck wird nicht über Objekte, sondern über Lebensgeschichte, Arbeit, Aufgaben und Verdienst verwirklicht.
This ain't my revolution. I can't find myself in your words.
Wenn mich so eine fragt, ob ich nicht auch der Welt entfremdet bin, mich mal verloren fühle nach dem Sinn von meinem Streben, such es geht's, hat wer um mich in meinem Betragen jetzt und vor dem Sterben und um Schicksal vor und nach dem Tod. Gott liebt dich, sucht dich heim und schickt dir seinen Sohn und so und jetzt geht's taufen, beichten, beten, büßen, Kirchen, Steuern, zahlen, tja, dann komm mal ich zu Wort und sag, wenn ich auf keinen Fall mit einem Gummi bumsen darf, dann ist das nicht meine Revolution.
This ain't my revolution. I can't find myself in your words. It might be a solution for the games you play in your world.
So eine zur Seite nimmt, die mich mit ihren Augen misst und gleich notiert, was du verändern wär. So eine sagt zu mir, verknöchere und zementier dir ein Korsett in dieses Fett, das kriegst du weg, Pilates Tier. Aerobisier dich doch und dann noch denen Turnen laufen, Fasten, Gurkenscheiben auf die Augen, Vitamine in den Magen, ja kein Sonnenbrand und kein Versagen in der Jagd nach Falten, frei im Alter mit Behagen. Ja, dann lehne ich mich zurück mit einem Stimmt. Ich bin ein bisschen dick, doch wenn's für dies dem Paradies einer Diät bedarf, dann ist das nicht meine Revolution.
This ain't my revolution. I can't find myself in your words. It might be a solution for the games you play in your world.
einer misst mal das Gewicht der Marken. Einkaufstrage, Taschen prall gefüllt mit dem Ertrag von einem meiner eher argen Einkaufstrage schnellt nach vorn und stellt mir eine seiner Fragen, die drauf drängen, mich in Beugehaft zu nehmen und zu gängeln. Hast du ein Herz für Tiere? Liegt dir in dem Planet und Wasser und im Regenwald? Schmeckst du das Blut in deinem Fleisch? Riechst du denn nie von deinem kinderflink bestickten Sweater? Und der Geruch nach Gift, der geht dir etwa? Hey, unterschreib hier unten für den jeden 10. Tag im Monat abgebuchten Beitrag zur Gerechtigkeit. Und ich sag, tut mir leid, denn wenn mein Geld dann jahrelang bei deiner Agentur verbleibt, dann ist das nicht meine Revolution.
This ain't my revolution. I can't find myself in your world. It might be a solution for the games you play in your world. You can play your games, I don't mind. Don't think I agree. I've taken up a stance. I'd love to make you understand. But it might not be easy, I can't find a cliche. It might take some time to understand.
Was ist Hip-Hop? Jetzt lasst uns bitte ein paar Regeln brechen.
So, nun weiter mit der Ökonomie. Beim Bauen dominiert offensichtlich das Handwerk, während die Kleiderherstellung in unseren Utopien selbst bei sonst geringer Industrialisierung tendenziell am weitesten maschinisiert zu scheinen scheint. Über die Produktion von notwendigen Gütern des alltäglichen Bedarfs informieren die Texte nur vage. Hier kann mit Sicherheit nur festgestellt werden, dass die Produktion überwiegend Sache des Handwerks ist. Tenor der Romane und die Hervorhebung der Besitzlosigkeit der Einzelnen lassen den Schluss zu, dass sich die Produktionsmittel überwiegend in gemeinschaftlichem Besitz befinden. Zum Verteilungsmodus der Güter gibt es nur wenig einheitliche Schemata. Es gibt zum einen die Verteilung über lokale, regionale Depots oder Ausgabestellen, bei denen die Utopierinnen je nach Bedarf jederzeit Güter entnehmen können, und andererseits wird die Verteilung und Versorgung über familienähnliche Großhaushalte, die an der Produktion der Nahrungsmittel direkt partizipieren, erwähnt. Kleine Kommunen brauchen kein gesondertes Verteilungssystem. Jede holt sich am Ort der Produktion, was für die eigene Versorgung benötigt wird. Aus den wenigen Informationen der Texte ergibt sich ein Gesamtbild mit der Tendenz, dass die Einzelnen nach Bedarf Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum besitzen. Die Bevölkerungspolitik Utopias zielt auf eine überschaubare Bevölkerung, die Übernutzung der Natur und die technologische Fokussierung überflüssig macht. In ihr spiegelt sich der utopische Wunsch nach einer langfristigen Ausbalancierung von Mensch und Natur. Die utopische Arbeitsvorstellung ist auch sehr interessant und nicht vergleichbar mit den heutigen bestehenden Verhältnissen von Zwang und Entfremdung. Aus dem Ende der Profitorientierung resultiert die Freisetzung aller Arbeitskräfte für die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten und Aufgaben. Im Zentrum steht dabei der ökologische Anbau und das Handwerk. Arbeit wird verstanden im Sinne einer selbstbestimmten, sinnvollen, freudigen Tätigkeit in Harmonie und Austausch mit anderen Menschen. Das wär's ja. Am prägnantesten wird das beim Roman von Ursula Le Guin, Planet der Habernichtse, ausgedrückt. Die Kunstsprache ihrer Gesellschaft unterscheidet nicht zwischen Arbeit und Spiel. Diesen Anspruch, die Polarität zwischen Spiel und Arbeit aufzulösen, hatten bislang nur wenige Utopistinnen.
Leben will nicht nur atmen, nein, ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Lieber 3 Jahre Abenteuer als 30 Jahre lang am Leben zu erfrieren. Ja, ich will leben, das heißt auch kämpfen gegen das Sterben und das ist auch Teil von mir. Ja, ich will leben, lebendig kämpfen. Ja, ich will brennen, zusammen mit dir. Ja, wir sind alle hier wie die Tiere, domestiziert und eingesperrt. Und wir laufen ganz gut im Getriebe, voll stummer Schreie, die keiner hört. Und wir erzählen uns schon, das hier wäre das Leben. Doch hinterm Riegel fängt das Leben doch erst an. Und Leben, das ist mehr als ein Pulsschlag und ein paar Perlen zum Gesang. Und hör auf mir zu erzählen. Es gibt nichts anderes, viel zu lange hab ich's geglaubt. Du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lang beraubt. Du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lang beraubt. Bist du glücklich mit deinem Leben? Ist das, was du machst, wirklich das, was du machen möchtest? Sparst du Zeit? Und wofür sparst du sie? Wenn es einen Film über dein Leben geben würde, würdest du ihn dir anschauen? Würde er dich faszinieren? 6 Euro für eine Stunde auf der Arbeit. Was würdest du zahlen für eine Stunde an einem sonnigen Tag im Park? 3 Kaffee auf der Raste kosten so viel wie eine Stunde deines Lebens. Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr stirbst? Was sagt dir, dass du denn überhaupt noch lebst? Jeder Moment Leben, der uns aus der Gegenwart geklaut wird, ist einer, der verloren sein wird für immer. Und hast du Ideen? Oder haben Ideen dich? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise einsam? Eine Art und Weise, die Worte nicht beschreiben können? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise unruhig? Eine Art und Weise, die dich fast zerfrisst? Du bist ein Ticket aus diesem Käfig. Du bist ein Ticket aus dieser Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Ein Ticket aus dieser Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt.
Jetzt möchte ich euch über die Lebensproduktion in Utopia erzählen. Im feministisch-utopischen Gesamtbild werden sowohl technologische Weisen der Lebensproduktion beschrieben, als auch solche, die sich unmittelbar in die natürlichen Kreisläufe von Leben und Tod integrieren. Gleichgesetzt mit der Lebensmittelproduktion werden Schwangerschaft und Geburt genauso als Arbeit definiert, ebenso alle Tätigkeiten im Zusammenhang von Kinderbetreuung und Erziehung, die in den Utopien ohnehin meist in gemeinschaftlicher Verantwortung liegen. Hier ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Utopistinnen gezielt weg von der patriarchal zugeschriebenen Rolle des Nicht-Arbeitenden und nicht so wichtigen Mutterdaseins hin zur produktiven gesellschaftlichen Arbeit der Gebärenden bewegen. Zum Beispiel bei Sätzen wie: Ich führe Aufsicht beim Ausheben von Feuergräben, habe Babys zur Welt gebracht, Maschinen repariert und mehr Kühe gemolken, als ich je für möglich gehalten hätte. Schwangerschaft und Geburt werden also als andere Form der Arbeit dargestellt. Zudem unterstreicht die Utopie das Schöpferische dieser Arbeitsform besonders. Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass alle Texte die Verantwortlichkeit der biologischen Mutter zugunsten der weltweiten, weitgehenden gemeinschaftlichen Verantwortung aufheben. Die ideologische Legitimation der unbezahlten mütterlichen Arbeit im Patriarchat wird auf diese Weise vergesellschaftet und ihrer unterdrückerischen Natur entzogen. Die Freiheit der Frauen wird dadurch geschützt, was aber nicht heißt, dass keine besonderen Verhältnisse zwischen Kindern und deren Müttern entstehen können. Utopia geht auch so weit, dass sie für die Lebensproduktion Zeugungsprämissen einführt, die so nicht als realistische Ziele angesehen werden können. Sie stehen vielmehr für eine radikale, bildhafte Patriarchatskritik und als Zeichen weiblicher Autonomie. Folgende Fortpflanzungsformen werden in den verschiedenen Romanen beschrieben. Da gibt es einmal die Parthenogenese. Das ist eine Form der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Dann die Eiverschmelzung, das Klon und die Androgynie. Diese Aussagen zur Fortpflanzung werden bei uns Leserinnen heute zwiespältige Eindrücke erwecken. Die Autorinnen zeigen uns zwar selbstbestimmte und selbstbewusste Frauen jenseits der damaligen und auch heute noch vorhandenen Rollenklischees und sie vermitteln auch beeindruckend, wie Frauen Mutterschaft, selbstbestimmtes Leben und Arbeit vereinbaren können, aber ihre Betonung der Mütterlichkeit lässt eigentlich gar keinen Raum für Alternativen und es zeigt sich eine Art von freiwilliger Unterwerfung. Auch zu kritisieren ist, dass Raum für Konflikte, für Änderungen oder Widersprüche in den jeweiligen utopischen Gesellschaften völlig ausgeblendet wird. Es bleibt den Leserinnen jedoch die Chance, die Romane als historische Zeitdokumente einzuordnen, in der Aktivistinnen der ersten Frauenbewegung mit ihren Schriften auf die bislang von Männern dominierten Utopienentwürfe geantwortet haben. Ihre Schriften sind meiner Meinung nach bis heute wichtig, da sie eine Reaktion und einen Entwurf einer Gegenwelt auf die traditionellen Geschlechterklischees und männerdominierten Lebensräume von Frauen geben.
Gibt es Utopien? Gibt es natürlich auch Anti-Utopien. Feministische Anti-Utopien als politische Warnung. Utopien können nicht nur wünschenswerte Welten vorführen, also Hoffnung wecken, sondern sie warnen auch vor unerwünschten Entwicklungen in der Zukunft. Feministische Anti-Utopien fragen daher logisch nach den Formen möglicher Bedrohungen von bisher erkämpften Frauenrechten sowie deren Auswirkungen auf Frauen. Aber auch hier rauben viele Autorinnen ihren Leserinnen nicht alle Hoffnung. Oft werden Frauen gezeigt, die wenigstens versuchen, sich zu organisieren, Widerstand zu leisten und Solidarität trotz Verfolgung zu zeigen. Anti-Utopien wollen zeigen, schaut, so könnte eure Zukunft aussehen. Also machen wir etwas dagegen.
Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Er hat ein Geschäft und er hat eine Pflicht. Er hat auch einen Sitz im Oberamtsgericht. Er hat auch eine Frau, das weiß er aber nicht. Er sagt, mein liebes Kind, und ist sonst sehr vergnügt. Er ist ein Mann, und das genügt. Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Die Frau versteht ja doch nichts von dem, was ihn quält. Die Frau ist dazu da, dass sie ihm die Socken zählt. Die Frau ist daran schuld, wenn ihm ein Hemdknopf fehlt. Und kommt es einmal vor, dass er die Frau betrügt, er ist ein Mann und das genügt. Der deutsche Mann, Mann, Mann. Mann, das ist der unverstandene Mann. Er gibt sich nicht viel Mühe, wenn er die Frauen umgirrt. Und kriegt er nicht die eine, kommt die andere angeschwirrt. Daher der deutsche Mann, denn stets befriedigt wird. Hauptsache, dass sie bequem und sich gehorsam fügt. Er ist ein Mann, das genügt. Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Er flirtet nicht mit seiner Frau, er kauft ihr doch den Hut. Sie sieht ihn von der Seite an, wenn er so schnarchend ruht. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit und alles wäre gut. Er ist ein Beamter der Liebe, er lässt sich gehen. Er hat sie doch geheiratet, was soll denn noch geschehen? Der Mensch, der soll nicht scheiden, was Gott zusammengefügt. Er ist ein Mann und das genügt.
Gilt sicher auch für den österreichischen Mann vielleicht? Jetzt wollen wir euch einige der bekanntesten Romane, der utopischen Romane von Feministinnen vorstellen. Es gab interessanterweise schon im 14. Jahrhundert einen, und zwar von der Christine de Pizan mit dem Titel Buch der Stadt der Frauen. Sie schrieb also als erste über die utopische Stadt, über ein Leben, in dem Frauen im Gegensatz zu den realen Beschränkungen in der Gesellschaft einander gegenseitig unterstützen können.
Auch Science Fiction begann mit dem Werk einer Frau, Frankenstein von Mary Shelley im 19. Jahrhundert. Hier wird der damals moderne Genre-Roman verwendet, um eine technokratische Entwicklung zu einer Horrorvision zu gestalten. Als Kritik an seit dem 17. Jahrhundert von aufgeklärten Männern gepflegte Visionen der technisierten Gesellschaft. Klarerweise lässt Shelley ihren Mann zum Schöpfer des lebendig gewordenen Albtraums werden und formuliert so als erste Frau Kritik am Wahn der Männer, alles für beherrschbar zu halten und sich die Natur untertan zu machen.
Eines der sicher bekanntesten Romans ist der von Charlotte Perkin Gilman am Anfang des 20. Jahrhunderts geschaffene Roman Hörland. Eine Frauengesellschaft, die vom Rest der Welt durch eine Naturkatastrophe abgeschieden ist. Auch hier mussten sich die Frauen von den Männern befreien, die zuerst die alten Frauen töteten und sich die Jungen dienstbar machten. Hörland ist ebenfalls eine friedliche Gesellschaft, wobei die Autorin das Einssein mit der Natur besonders betont und daher auch Vorläuferin der gegenwärtigen ökofeministischen Utopien ist.
Eine enge Verbindung besteht auch zwischen politischem Engagement für Frauenrechte und dem Entwerfen von Utopien. Dies zeigt sich auch beim heute kaum bekannten Werk im Zuge der deutschen Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Magda E. Trott stellt in Vor der Gründung des Frauenstaats eine Frauenversammlung dar, bei der eine Rednerin um Unterstützung für den Plan wirbt, die Lüneburger Heide als Frauenland zu erwerben.
Spätere Utopien wie zum Beispiel Das Geheimnis des Mandelplaneten von François de Bon handelt in einer Welt, aus der Männer per Mutation verschwunden sind. Eine Expedition will den bislang unerkannten Mandelplaneten erforschen, der die Teilnehmerin fasziniert und erschreckt. Zu seinem rätselhaften Phänomen gehören Seen, die nachts bedeckt sind, oder ein Megalith, der sich manchmal posierend in die Höhe richtet. Die Frauen werden mehr und mehr von Wesen dieses Planeten in Bann gezogen und haben das Gefühl, etwas Unwiederbringliches verloren zu haben.
Ein anderes sehr bekanntes Werk ist von Margaret Atwood. Sie lässt sich in ihrem Buch Der Report der Magd vom Umsturz im Iran und von christlichen Fundamentalisten in den USA inspirieren. Im Männergottesstaat Gilead wird freie Ausübung von Sexualität anhand von Bibelzitaten mit dem Tod bestraft. Die Leichen hängen zur Abschreckung an einer Mauer. Retroaktive Verbrechen wie Abtreibung vor der Machtübernahme der Fundis werden ebenfalls geahndet und verfolgt. Auch Männer sind im starren System unterdrückt. Doch die Kontrolle über die Frauen ist lückenlos. Eine Magd soll der unfruchtbaren Ehefrau eines Kommandanten ein Kind schenken, indem sie regelmäßig im Beisein der Frau Sex mit dem Mann hat. Die Mägde sind auch einander Spionin, da sie nur paarweise in die Stadt gehen dürfen, einkaufen in Geschäfte, wo Bilder Schriftzeichen ersetzen, die Frauen nicht lesen dürfen. Selbst wenn die Magd schwanger wird, werden oft als Folge von Radioaktivität und Umweltzerstörung Unbabys geboren.
Im Planet der Habenichtse von Ursula K. Le Guin treffen eine pazifistische und eine gewalttätige patriarchale Gesellschaft aufeinander. Und jetzt wieder ein Song für euch.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du wärst hier und wir wären frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. 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 Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, doch nicht mehr lange, mach dich bereit für den Kampf. Zu verlieren, außer unsere Angst. Es ist unsere Zukunft, unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus.
Heute werden Utopien einer sozial gerechten Welt oder einer Welt, in der Frieden und Gleichberechtigung herrscht, oft als lächerlich und nicht umsetzbar empfunden. Aber ist es nicht schade, wenn Menschen ohne Träume und Visionen leben? Denn dann unternehmen sie erst recht nichts oder versuchen es nicht einmal. Utopien haben große Kraft, Vorstellungen von anderen möglichen Welten auszulösen und versuchen, etwas zu ändern. Die Autorinnen plädieren in ihren Werken dafür, nicht in kein statischen Utopiemodell stecken zu bleiben, sondern immer wieder über die Grenzen ihrer Entwürfe hinauszugehen und hinauszudenken. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt zurückgekehrt in unsere eigene Gesellschaft und es liegt jetzt an uns selbst, unsere Träume, Wünsche und Hoffnungen in Taten, Handlungen und politische Praxis umzusetzen. Denn nur dann bleibt Utopie nicht eine Fluchtlektüre aus einer unerträglichen Gegenwart, sondern kann Antrieb für Veränderungen geben.
Genau, und deswegen wollen wir euch jetzt gleich ein paar Tipps zu Terminen geben in Wien. Also vom 12. bis 14. April sind Aktionstage für mehr autonome Plätze. Am 18. April wollen wir zu Critical Mass aufrufen, die sich immer am Margaretenplatz trifft und dann gemeinsam mit dem Rad durch Wien fährt. Es geht darum, mehr Freiheit und mehr Räume und mehr Radwege für Radfahrerinnen zu haben, was ganz wichtig ist. Ja, und dann haben wir noch etwas sehr, sehr Wichtiges, wo ihr alle hinkommen solltet, nämlich am 24. April ist in der IDA ein Soli-Fest für das anarchistische Radio mit einer sehr tollen Mitternachtseinlage. Kann ich nur so weit empfehlen.
Am 9. April, eigentlich am 8. April, kommt der Augusto Boal. Das sagt allen denjenigen was, die sich mit dem Theater der Unterdrückten ein bisschen auskennen. Das ist sozusagen der Vater des Theater der Unterdrückten. Am 9. April wird er einen Vortrag halten im Justizministerium und danach gibt es um 22 Uhr im Theater von Luzi Kramer im Dreiraumtheater eine Party. Ihr herzlich eingeladen seid. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren in Bezug auf Utopien, besonders Frauen, Mütter. Wir hoffen auf eine Veränderung in der Gesellschaft, die wir gemeinsam schaffen können. Für technische Ausfälle entschuldigen wir uns, da es unsere erste Sendung war. Wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und
schönen Sommerbeginn und alles Gute.
Ciao. Genau, und liebe Grüße an unsere Männer, die zu Hause sitzen und auf unsere Kinder achten. Und einen lieben Gruß an die Tali.
Was hilft uns das alles zu verstehen, dass man sich verkaufen muss, um zu überleben? Es gibt 14 Arten, den Regen zu beschreiben, und wir müssen uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Hat dir jemand gesagt, er hat Glück zu verkaufen?
Ich
hab kein Geld, wollen wir tauschen?
Ich weiß nicht.
Willst du lieber meinen Hunger oder meinen Durst?
Geld.
Was fehlt uns am meisten?
Los!
Mehr Geld.
Und was ist es, was uns am Leben hält?
Lauf!
Was zu fressen?
Und wie schaffen wir es, immer wieder aufzustehen?
Weil wir täglich zur Arbeit müssen.
Ja. Ich spreche für euch alle, Entrechteten und Kinder, Behinderten, Schwangeren, Schwulen, Schwarzen, Lesben, Frauen und Juden, Araber, Amerikaner und Deutschen, Kurden, Tibetaner, Unberührbaren, Mexikaner, Afrikaner und heimatlosen Waisenkinder, Kindersoldaten und Kriegsversehrten, Vergewaltigten und rachelüstigen Weißen, Mitteleuropäer, Kontinuum, Losen, Beraubten, Geschlagenen, Kapitalismusgläubigen, neoliberalen, motivationsarmen, depressiven, bürgerlichen, konservativen und Christen. unterscheiden müssen zwischen Scheiße und Scheiße. Und wäre nur Platz für einen klaren Gedanken, würde er heißen:
Nieder mit den Kompromissen!
Und wollt ihr auch wissen, wie? Her mit der Utopie.